herzliches Willkommen und schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Wir sind ja schon in das Thema Ehrlichkeit eingeführt worden. Und ja, traut ihr mir das zu, eine ganz ehrliche Predigt zu halten? Was macht der Nils hier vorne? Erzählt uns was von Ehrlichkeit. Ist der überhaupt selber ehrlich? Haben wir schon gehört, wie oft man so am Tag lügt, ob in Gedanken, Worten oder Taten. So ganz ehrlich ist man ja nicht. Danke für die Einleitung, die auch schon gewesen ist. Und wie kam ich auf das Thema eigentlich? Wir haben vor einiger Zeit, Sonja und ich, eine Predigt gehört von Bobby Schuller im Hour of Power, die sich diesem Thema mal gewidmet hat. Und da habe ich mich inspirieren lassen, das doch mal näher reifen zu lassen und mich auf dieses Thema auch einzulassen. Ich möchte also heute darüber sprechen, wie es ist, wenn man wirklich jemand ist, der sein Bestes tut, der die Erwartungen übertreffen möchte, jemand, der in Wort und Tat ganz ehrlich ist, und zwar nicht, um irgendeine Vorschrift zu erfüllen, weil es nun mal so sein soll, sondern weil man vor Ehrlichkeit strotzt. Ja, wer ist denn so ehrlich, dass er vor Ehrlichkeit strotzt? Fragt sich jetzt keiner. Im internationalen Wertelexikon Values Academy, ich weiß nicht, wer das kennt, findet man die Definition für den Begriff Ehrlichkeit in dem Satz treues und wahrhaftiges Verhalten einer Person. Und weiter geht es, im Begriff Ehrlichkeit steckt das Wort Ehre. So ist Ehrlichkeit im Sinne von tugendhaftem Verhalten ein ehrenhaftes Auftreten in wahrer Sprache und Text sowie einem offenen und nicht manipulierenden Agieren. Ehrlichkeit ist die Basis eines vertrauensvollen Miteinander. Ohne sie kann kein fundiertes Vertrauen aufgebaut bzw. aufrechterhalten werden. So viel zu dem Zitat aus dem Lexikon. Ehrlichkeit ist also eine überaus positive Eigenschaft und wichtig für das Zusammenleben von Menschen jeglicher Herkunft, Rasse, Nationalität, Prägung, Religion, wie auch immer. Das gilt weltweit überall. Und bei Christen, denke ich mal, würden wir Ehrlichkeit erstmal grundsätzlich voraussetzen. Ich möchte heute darüber sprechen, wie es ist, wenn man Ehrlichkeit tatsächlich liebt und auch daran glaubt, dass Ehrlichkeit am längsten währt, wie man ja so sagt. Und dass es einen großen Lohn bringt. Eben nicht, dass der Ehrliche am Ende der Dumme ist, wie es in einem anderen Sprichwort heißt, sondern wer ehrlich wird am längsten. Und dass es ein großes Laster sein kann oder sogar ein Fluch, wenn man auf Lügen sein Leben aufbaut und die Wahrheit verdreht oder auch Masken trägt, was jeder von uns auch ohne richtige Maske gerne mal tut, innerlich. Ein ehrliches Leben bringt aber Intimität. Und es bringt ein großes Vertrauen und macht erst beziehungsfähig. Ist es also ganz einfach? Läuft alles glatt bei dir, wenn du ehrlich bist? Und ist alles ganz nett? Sind die Arbeitskollegen, sind die Freunde dann auch nett? Geht es in der Familie gut zu? Nachbarn? Gibt es keine Streitigkeiten? Läuft alles wunderbar? Wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Wenn du allerdings den Einfluss auf andere ausüben möchtest, einen positiven, denke ich mal, dann musst du als ehrlicher und zuverlässiger, als treuer Mensch bekannt sein. Oder? Ist das nicht so? Mit einem notorischen Lügner möchte doch keiner zusammenleben. Oder will man auch nichts zu tun haben. Mit einem verschlossenen Menschen kann man eigentlich nicht gut zusammenleben. Oder bei dem man sich fragt, ob er denn wirklich hinter seinem Wort steht oder wo die Reise eigentlich hingeht oder was eigentlich los ist, wo man nie weiß, woran man ist. Kennt ihr solche Personen? Habt ihr vor dem geistigen Auge? Fühlt man sich doch unsicher. Wenn man unter der Leitung eines unehrlichen Menschen steht, dann hat man das Gefühl, dass man immer in einem Wettstreit steht und nicht wirklich in einem geschlossenen Team arbeiten kann. Das ist auch wichtig für die Leitung in Familien, in Beziehungen und sonstigen Zusammenkünften. Die Wahrheit und Ehrlichkeit macht uns freier, innerlich freier und gibt uns ein gutes Bauchgefühl, sage ich mal. Täuschung und Lüge liegt im Kern im Reich der Finsternis, im Reich Satans. Darüber und über seine Angriffe und was wir als Waffenrüstung dafür brauchen, haben wir uns letzte Woche Gedanken gemacht, als Jordi hier gepredigt hatte, welche Waffenrüstung wir gegen die Angriffe Satans anlegen sollten. Da will ich jetzt nicht so speziell darauf eingehen, das hatten wir. Aber es ist eine geistliche Wahrheit, über die wir sprechen wollen heute. Das Reich der Finsternis ist nicht immer nur auf Hass geprägt, wie wir das so sonst kennen, und auch Hass schürt. Es gedeiht auch dort, wo Gottes Leute an Täuschung teilnehmen, an Lügen teilnehmen, sich damit hineinziehen lassen und Unehrlichkeit in jeglicher Form auch leben. Deshalb sollten wir unbedingt darauf achten, dass wir Menschen sind, die ein klares Ja, wir haben das eben im Text gelesen, ein klares Ja und ein klares Nein formulieren können. Warum ist das wichtig? Es ist gut in den Ehen, in den engsten Beziehungen, in der Familie, für aber auch im gesamten Leben. Es kann angsteinflößend sein, wenn wir in der Vergangenheit nicht so gelebt haben, wenn man an manches denkt, was wir vielleicht schon auf dem Kerbholz haben. Geht mir genauso. Aber es ist eine Fähigkeit, die man sich aneignen kann. Man kann daran arbeiten und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Zunächst einmal, wir haben alle gelogen, ja. Wer noch nie gelogen hat, glaube ich, der überschätzt seine eigenen Fähigkeiten. Wir haben schon mal etwas anderen vorgemacht, vorgetäuscht. Genauer gesagt, in einer neueren Studie hat sich ergeben, dass Menschen auch beim ersten Kennenlernen schon oft gelogen haben. Und oft sind das Lügen, die erstmal gar nicht so auffällig erscheinen, die so ein bisschen seicht sind, die höflich sind. Zum Beispiel, oh, du siehst aber heute gut aus, Mike. Ja, das meine ich jetzt aber auch wirklich. Nicht nur so dahingesagt. Wir haben uns heute Morgen schon draußen begrüßt, du hast mich gleich angestrahlt. Und ein strahlender Mensch sieht auch immer viel besser aus, finde ich. Ja, also, wenn das aber nur gelogen ist, weil jemand so da sitzt und sagt, du siehst aber gut aus, dann ist es mit Sicherheit nicht ehrlich gemeint und man möchte jemanden vielleicht nur höflich begegnen. Und hinterher stellt sich raus, dass es gar nicht so gemeint hat, dann war es schlecht fürs erste Date. Viele von uns haben sich aber an Lügen schon gewöhnt. Man kann auch leicht zu einem zwanghaften Lügner werden, ohne dass man es nachher selber weiß und merkt. Aber wenn man es dann nicht mehr merkt, dann gehört das schon in einen krankhaften Bereich da hinein, also Personen, die den Realitätssinn verloren haben. Sowas gibt es natürlich auch. Häufig lügen wir, um uns vor etwas zu drücken, um eine Verantwortung nicht zu übernehmen, um einen Termin nicht wahrzunehmen. Vielleicht haben wir keine Lust, heute Abend irgendwo hinzugehen, weil wir müde sind, kaputt, weil wir was anderes vorhaben. Kennst du das? Gab es solche Situationen bei dir? Es sind die ersten Schritte, die uns schließlich zu trügerischen Menschen machen, wenn wir dem nicht widerstehen und verstricken uns in weitere Lügen und verschließen uns nachher am Ende sogar gegen Gottes Segen und Zuspruch, wenn wir dabei bleiben. Ist jemand schon mal beim Lügen ertappt worden? Da gibt es auch manchmal ganz schwierige Situationen. Ich erinnere mich jetzt an ein Ereignis, was unserer Tochter begegnet ist, ein Patenkind, die der Mutter gesagt hat, du, Tante Iris, die hat mich eben geschubst. Sie ist selber gestolpert und hat aber dann die Verantwortung an Iris gegeben und sagt, das stimmt doch gar nicht. Und doch, das hast mich geschubst und so. Bei kleinen Kindern kennt man sowas, ne? Die lügen dann ganz gerne und wissen gar nicht, was damit verbunden ist, wie sie sich dann selber auch schaden dabei, weil die Beziehung zerstört ist. Lügen zerstört Beziehungen und Vertrauen. Oder stell dir vor, du stehst vor einer Kamera, ein Reporter kommt und interviewt dich und du erzählst deine Geschichte und schmückst sie noch so ein bisschen aus und stellst dich in einem besseren Licht dar, weil man möchte ja auch gut erscheinen, so bei den Medien. Ne? Und der Reporter weiß aber mehr über dich, als du weißt, und entlarvt die Lüge und sagt, das stimmt doch gar nicht. Hast du doch jetzt gelogen. Oh, wie steht man denn da? 10 Millionen Menschen im Fernsehen, deine Freunde, deine Verwandten, wie stehst du denn da am Ende? Also, wir können andere Menschen belügen, aber Gott können wir nicht belügen. Er weiß eigentlich schon viel mehr. Wir wissen immer, an ihm kommen wir gar nicht vorbei. Und deswegen können wir auch ganz selbstbewusst durchs Leben gehen, weil wir brauchen ihm ja nichts vorzumachen und dann brauchen wir anderen Menschen ja auch nichts vorzumachen. Aber vielleicht kennst du auch andere Situationen, in denen sowas mal aufgetreten ist, wo du von deinem Ehepartner und anderen mal entlarvt wurdest. Aber es ist gut, wenn das wieder ins Reine kommt, wenn das aufgeklärt wird und wenn es dich wieder frei macht. Denn die Wahrheit befreit am Ende doch und heilt auch wieder Beziehungen. Und das stärkt das Vertrauen. Wir lesen wir doch einmal noch in Matthäus Kapitel 5 den Text, den Leif uns eben vorgelesen hat, in einer etwas anderen Übersetzung jetzt. Es ist ein Text aus der Bergpredigt, also einem wirklich zentralen Teil, den Jesus uns da vorgetragen hat. Er sagt, dass wir ein klares Ja formulieren sollen und ein klares Nein. Ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren gesagt wurde, du sollst keinen Eid brechen und alles, was du dem Herrn geschworen hast. Okay, sollst du nicht. Das ist aber genau die jüdische Tradition, in die er dort hineinspricht. Es gibt verschiedene Eide. Und wenn man einen Eid leistet, klar, dann muss man ihn auch halten. Das war damals noch viel wichtiger als heute. Und Jesus geht aber darüber hinaus, ihr sollt überhaupt nicht schwören, überhaupt gar nicht. Schwört weder beim Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel, auf dem ihr eure Füße ruhen. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt Gottes, des großen Königs. Verbürge dich auch nicht mit deinem Kopf für etwas, denn du kannst ja nicht mal ein einziges Haar darauf schwarz oder weiß werden lassen. Im ersten Jahrhundert gab es natürlich noch keine Haarfärbemittel, ne? Sonst hätte man das auch täuschen können. Sag einfach ja oder nein. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass du dich vom Bösen bestimmen lässt. Eine harte Aussage eigentlich, ne? Nichts darüber hinaus. Ich bin ja auch eher jemand, der sagt, ja, aber oder nein, aber oder noch etwas darüber hinaus. Wie ist dieser letzte Satz also bei dir angekommen? Alles, was über dieses einfache Wort hinausgeht, ist vom Bösen bestimmt. Wir schmücken sicherlich gerne mal etwas aus und reden denn darüber hinaus, reden vielleicht auch Sachen, die nicht in dem Zusammenhang stehen. Und so können wir uns schnell von der Wahrheit wieder entfernen und auch von Satans Gedanken bestimmen lassen vielleicht, der uns wegbringen möchte. Es ist interessant, wie Jesus hier spricht, denn Eide waren ein wichtiger Teil der jüdischen Gesellschaft, wie es im Vertragswesen dann ging. Ein schriftlicher Vertrag war im ersten Jahrhundert die absolute Ausnahme. Wir kennen das ja heute, alles muss verschriftlicht werden. Aber im ersten Jahrhundert gab noch nicht so richtig Papier oder wenn, dann war es sehr teuer. Man schätzt, dass so ein Brief, den Paulus geschrieben hat, der auch verschriftlicht wurde, dass der im niedrigsten Fall 2000 Euro, also heutige Preise umgerechnet, gekostet hat, bis zu 40.000 Euro. Ein Brief, den man schreiben muss. Also heute Porto 85 Cent und wir meckern, wenn es vielleicht mal teurer wird. Das ist ja noch nichts dagegen. Ne? Also es war richtig teuer, was aufzusetzen, ein Schriftstück. Hat niemand gemacht, so im Alltag, im Geschäft. Das ging immer per Handschlag. Per Handschlag kennen wir heute noch, so Verträge schließen. Ist eigentlich eine gute Sache, wenn man darauf vertrauen kann. Aber wir sagen, nee, ich hätte es gerne mal schriftlich. Ich schreibe mir mal eine E-Mail oder irgendwas anderes. Also waren Eide etwas Eidesstattliches, etwas Verbindliches. Und da ist man nicht zu einem Schreiber gegangen. Und niemand hat diesen Mehraufwand getan, das zu verschriftlichen. Und da konnte man zum Beispiel sagen, ich kaufe 10 Kamele, hier hast du 100 Schekel, Hand drauf, das galt. Und dann hat man bei Gott geschworen, ich schwöre bei Gott, das ist der Vertrag. Selbst wenn da kein Augenzeuge dabei war, nur die beiden. Und dann konnte man hinterher zum Gericht gehen und sagen, hier, ich habe geschworen bei Gott und so, der Vertrag gilt. Und dann hat man sich auch dran gehalten. Nun gab es zu der Zeit natürlich auch schon Halunken. Und selbst im jüdischen Volk, ne, die sind ja auch Händler, Ja, kann man ja mal ein bisschen abändern. Wir schwören mal nicht bei Gott, wir schwören mal nur bei Jerusalem, der heiligen Stadt. Naja, das ist nicht ganz so viel wie Gott. Ist zwar auch heilig, aber nicht ganz so heilig. Oder wir schwören mal nur bei irgendwas, welchem anderen, bei einem Propheten oder auf mein Haus, mein Kopf, das ist natürlich schon ein bisschen mehr. Das kann auch mal schnell schief gehen. Ist mein Kopf kürzer. Aber dann war das eben nicht ganz so heilig. Und so haben sie die Schwüre immer mehr abgemildert mit der Zeit. No? Und wenn man jetzt auf den Schwur nicht einging und das vor Gericht sagt, ja, ich stimme dem zwar zu, ja, ich habe geschworen, aber nicht bei Gott. Ich habe nur geschworen bei Jerusalem oder bei meinen Vorvätern oder bei jemand anderen. Also es war nicht ganz so ernst gemeint, was ich gesagt habe. Und manche Bibelausleger haben dann daraus entnommen, dass es schon damals solche Schlupflöcher gegeben haben muss, um so einen Eidschwur zu umgehen. Deshalb sagt Jesus, legt überhaupt keinen Eid mehr ab, weil er wusste, da ist schnell Lug und Trug dahinter. Sondern seid einfach ehrlich. Seid ehrliche Menschen und sagt einfach nur, ja, das gilt. Solche Menschen sollten auch wir sein. Das will er uns damit sagen. Wir sollen für unsere Ehrlichkeit bekannt sein. Diese Vorstellung, die gilt auch unter den Quäkern, bestimmten Gruppierungen, auch in der heutigen Zeit noch. Und zu Jesu-Zeiten gab es auch eine jüdische Gruppierung, die Essener, die auch für diese Ehrlichkeit bekannt waren damals. Und die hatten einen sehr guten Ruf. Die haben das getan, was sie gesagt haben. Handschlag drauf, dann kommt man sich auf die verlassen. Ein Essener, oh, der ist ganz ehrlich. Der braucht auch nicht zu schwören. Da ist nichts anderes erforderlich und er hält es auch ein. Stellt euch vor, wir als Christen hätten auch diesen Ruf in der Gesellschaft. Andere sagen, nee, der ist korrekt, das ist ein Christ, der geht in die Kirche und so. Auf den können wir uns verlassen. Der braucht nicht zu schwören oder irgendwas zu unterschreiben. Auf den kann man vertrauen oder auf die kann man vertrauen. Wäre doch toll, wenn man nichts anderes braucht. Er ist ohne Tadel. Jesus fordert uns auf, genau zu solchen Menschen zu werden. Also wir sollten vor Ehrlichkeit strotzen. Ist nicht so einfach, ne? Ich hatte es eigentlich überschrieben. Ist es einfach, ehrlich zu sein? Als Kirche und als Individuen sollten wir uns aber trotzdem zumindest die Marschrichtung geben, uns dazu zu verpflichten. Ich weiß, dass es schwer ist. Und ich selber scheitere auch manches Mal daran. Das tut aber den Familien gut, den Ehen, das Beziehungen. Es öffnet den Himmel und lässt Segen auf uns, wenn wir den Preis auch für unsere Ehrlichkeit bezahlen. Denn manchmal tut es auch körperlich oder seelisch weh, wenn wir zur Wahrheit stehen und Fehler eingestehen müssen. Und es kostet uns etwas. Ja, ich muss eingestehen, Fehler gemacht zu haben. Auch manchmal hat es etwas gekostet und man hat dann die Angst, dass man nicht mehr für ernst genommen wird. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er noch die Wahrheit spricht. Und ich glaube, das ist das, was uns auch aufhält und zurückhält davor, mal ganz ehrlich zu sein oder die Wahrheit zu sagen. Dann ist man keine Autorität mehr. Man möchte das doch sein. Also ich strebe auch danach, aber ob es mir immer gelingt, ist immer so die Frage. Wenn ich aber doch zu meinen Fehlern gestanden habe, einen Termin, die verschwitzt habe und so weiter, und gesagt, nicht mich rausgeredet habe, ja, habe ich wohl nicht aufgeschrieben, hast du mir nicht deutlich gesagt, ja, solche Lügen dann einzubringen. Und wenn man das dann aufklärt und sagt und dazu steht, ja, stimmt, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid, wir haben doch die Vergebung. Wir können wieder einen neuen Anfang machen und das tut dann richtig gut hinterher. Man wird dann auch belohnt, normalerweise. Wir wollen ehrlich sein, selbst wenn es weh tut und einen Nachteil für uns bringt. Oder gibt es vielleicht auch etwa kleine Notlügen oder Übertreibungen, die keinem wehtun, mir nicht und dem anderen nicht wehtun? Müssen wir denn immer so 100% sein? Die Bibel und Gott selbst machen uns aber deutlich, durch Ehrlichkeit und Treue zu diesen Werten öffnen wir die Tür zu einer engen Beziehung zu Gott. Weil er sieht ja sowieso, was wir denken und was wir fühlen. Wir können ihm nichts vormachen. Und dadurch erlangen wir wirklich innere Befreiung. Satan weiß das. Er versucht immer mit allen Mitteln, uns aus der Spur zu bringen, uns zu täuschen, zu sagen, ist nicht so schlimm, brauchst du nicht, mach mal so weiter. Um Macht oder um Einfluss zu gewinnen, tun das viele. Das Reich der Finsternis gründet sich aber auf Täuschung, und Befreiung von der Täuschung und Unehrlichkeiten bedeutet Befreiung vom Reich der Finsternis. Ganz einfach. Wir, die wir Gott gehören, sollten uns deswegen verpflichten, innerlich verpflichten, dass wir sagen, okay Gott, ich verpflichte mich, nicht an diesen Täuschungsmanövern teilzunehmen. Und ich möchte einen Fehler auch sofort wieder eingestehen. Ich glaube, das versteht auch jeder, wenn man mal sowas gemacht hat und das aufgeklärt hat, bringt das wieder Gewinn für beide Seiten. Sollte auch generationenübergreifend sein. Gleich vom Kindesalter bis zum Kreis. Auch alte Menschen machen mal Fehler, weil sie denken vielleicht, wir wissen schon alles oder wir haben die Erfahrung der Alten, wir sind weise. Aber auch da passiert das. Und es tut gut, wenn auch solche Erfahrungsträger mal sagen, Mensch, ich habe da einen echten Fehler gemacht. Ja, drücken wir es also positiv aus. Es ist befreiend, wenn wir uns davon lösen. Und der Schlüssel ist nicht nur, dass wir die Gefahr der Täuschung sehen, sondern die Freiheit, die man als aufrichtiger Mensch hinterher erlangt. Manchmal erfordert es, dass man in einer Organisation, in der man sich befindet, wenn wir mal an sowas denken, auch etwas auspackt, was da schiefgelaufen ist, wenn etwas ans Licht kommt. Es gibt ja zum Beispiel ein neues Gesetz für Whistleblower. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das sind also Leute, die etwas aufdecken, was in der Firma nicht gut läuft, wenn da Fehler aufgetreten sind. Wie zum Beispiel diese Schummelsoftware in den Autos oder so. Ne? Wenn dann, da schenkt ja unheimliches Kapital hinter, und wenn das auffliegt, hat ja meistens derjenige mit Nachteilen zu rechnen. Dann sagt der Chef, wie kannst du sowas sagen? Das ist firmenintern, das darfst du nicht rausgeben. Ja, aber es schädigt eine ganze Gesellschaft und viele Menschen, und deswegen gibt es ein Hinweisgeberschutzgesetz. Die Deutschen denken sich immer tolle Worte wieder aus für sowas. Ein Hinweisgeberschutzgesetz. Ich weiß nicht, ob das schon jemand kennt. Das ist ganz, ganz neu. Wir haben das bei uns auch im Amt jetzt zu wissen bekommen, dass man sich da also auch Rat und Hilfe holen kann, wenn man sowas aufdeckt. Ja, also manchmal bedarf es für solche Wahrheitsfindung auch andere zur Rede zu stellen, aufzuklären. Man muss auch manche Leiche mal aus dem Keller holen, wenn sich da was aufgebaut hat, die man lieber sonst versteckt hätte. Oder mit Emotionen und Gefühlen besser umzugehen. Auch da, in dem Bereich, ist Aufklärung manchmal hilfreich und wichtig. Und es erfordert immer wieder Mut. Mut, ganz ehrlich zu sein. Aber der Lohn ist die Freiheit. Und es ist auch die beste Art der Menschenführung natürlich. Willst du denn ein guter Leiter sein? Ein Leiter in der Ehe, in der Familie, im Beruf, wo auch immer. Auf jeden Fall ist es doch gut, wenn man als ehrlicher Mensch bekannt ist. Andere müssen es wissen, dass auf dein Wort Verlass ist und vertrauen können. Es gibt drei Dinge, die will ich zum Schluss nochmal sagen. Drei Tipps, die man vielleicht in Anspruch nehmen kann, die den Unterschied ausmachen. Der erste Tipp, angenommen, du hast ein Kartenhaus von Lügen aufgebaut. Eine große Lüge wird immer zu einem Kartenhaus. Man braucht immer mehr Lügen, um sie aufrechtzuerhalten. Man stellt eine Lüge auf, dann kommt die nächste, dann noch eine weitere und noch eine drumherum. Daraus entsteht so ein ganzes Kartenhaus, wie so eine Pyramide oder so ein Tipi. Und dann kann es aber einen Windstoß geben und das ganze Kartenhaus bricht zusammen. Das möchte man natürlich möglichst lange schützen. Und deswegen ist es schwierig, aber unheimlich befreiend, reinen Tisch zu machen, wenn man das Kartenhaus aufgebaut hat. Allerdings verspreche ich nicht, dass es danach leichter wird. Erstmal wird es vielleicht sogar schwieriger. Aber es ist gut, reinen Tisch zu machen. Und das ist so wie ein Frühlingsputz, wenn ihr das mal so im übertragenen Sinne seht. Im Frühlingsputz, da macht man auch alles nochmal, sagt, guck mal in jede Ecke, hinter jeden Schrank, macht jedes Fach auf, die Gläser werden nochmal angeguckt und so, es wird alles aufgeräumt, schön sauber gemacht. Das kostet viel Arbeit. Na, wenn man davor steht, sagt man, oh, muss das sein, Frühjahrsputz. Aber wenn man es dann gemacht hat und sieht dann wieder so die saubere Wohnung davor sich, denkt man, oh, das hat sich gelohnt, sieht ja wieder gut aus, kann ich wieder Leute einladen. Also der Aufwand lohnt sich, aufzuräumen. Tipp Nummer 2. Angenommen, du neigst zu kleinen Lügen, immer mal wieder so. Fällt ja nicht auf. Dann gibt es die 5-Sekunden-Regel. Wer von euch kennt die 5-Sekunden-Regel? Ich kannte das noch früher, ich weiß nicht, ob das noch so bekannt ist. Wenn man etwas fallen gelassen hat, was Essbares, ein Brot oder was fallen gelassen hat, dann hat man 5 Sekunden Zeit, das wieder aufzuheben und dann kann man es noch essen. Ja, 6 Sekunden nicht mehr, oder wie? Ja, ähnlich ist es, wenn man beim Lügen ertappt wird. Wenn wir lügen, oh, es tut mir leid, ich muss heute Abend arbeiten, wobei das gar nicht stimmte, dann hat man 5 Sekunden Zeit, sich zu korrigieren. Und wenn man sagt, ach nee, stimmt ja gar nicht, ist ja gar nicht, ja, nach 5 Sekunden, auch wenn man dann länger wartet und das ruhen lässt oder noch was draufsetzt und dabei bleibt, dann wird es immer schwerer. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, wenn man es gleich korrigiert, ist es meistens kein großes Ding. Also, nicht zu lange warten, gleich, dass die Lügen keine Wurzeln schlagen. Der 3. Tipp, das ist auch besonders für Leiter interessant, aber vielleicht auch die interessanteste Regel, das ist, ja, wir sagen dann häufig ausweichend ja oder nein oder schränken noch ein. Und wir können oft unserem Chef oder unserem Ehepartner oder guten Freund etwas nicht verwehren und winden uns denn um eine Antwort. Wir können nicht so richtig klar sagen, ob wir das machen wollen oder nicht. William Ury gibt ein Beispiel, wie wir es besser machen können, mit solchen Situationen umzugehen. Er ist Autor des Buches »Das Harvard-Konzept«. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Sein Tipp ist, sagen wir, der Chef sagt, hey, Freitagabend ist noch ein Termin, kannst du den mal wahrnehmen? Dann verpackt man das Nein, was man eigentlich sagen möchte, lieber in 2 Ja's und ein Nein. Und zwar in der Sandwich-Form. Konkreter, mein Chef kommt und sagt, sag mal Nils, am Freitag ist wirklich so ein wichtiger Termin, kannst du da nicht mal hingehen? Dann sage ich ihm, ich mache gerne Überstunden, das weiß Sonja, ich mache gerne Überstunden, leider. Aber am Freitagabend hat meine Tochter ein Konzert. Das ist auch wirklich so, denn nicht, dass ich das jetzt, hat ein Konzert und ich möchte da unbedingt hingehen, also am Freitag geht's nicht, wirklich nicht. Aber, und jetzt kommt das 2. Jahr, beim nächsten Mal, dann mache ich das. Steht ihr? Einmal erstmal was Positives äußern, dann sagen, da geht's aber nicht, und dann aber, dann geht es. Oder noch ein anderes Beispiel, ist ja jetzt Sommer, da geht man gern zum Baden, ne? Und dann kommen 2 an und sagen, hier, Nils, können wir dich mal ins Wasser schmeißen hier? Und dann sage ich, ja klar doch, ich liebe es, mit Sachen ins Wasser geschmissen zu werden. Wisst ihr ja, ne? Ich mache auch jeden Spaß mit. Aber heute habe ich keine Lust dazu. Aber guck mal, da sind doch Klaus und Leif. Die könnt ihr reinschmeißen. Versteht ihr? Das meine ich jetzt nicht so, aber eine Alternative anbieten. Sowas in der Art. Man lernt, also durch dieses Beispiel lernt man Geschicklichkeit, ein Nein klar zu formulieren, aber ohne, dass es jetzt abschreckend wirkt oder jemanden so vor den Kopf stößt, aber trotzdem dabei bleibt. Also im Endeffekt ehrlich zu sein, zu sagen, ich möchte das nicht, aber trotzdem so verpacken, dass der andere das annehmen kann. Das Wichtigste an den Beispielen ist, dass man den Willen hat, den Wunsch hat, ein aufrichtiger und integrer Mensch zu sein und dass es viel besser ist, als sich nach vorne zu mogeln. Ihr kennt Menschen, die sich nach vorne mogeln und eine Abkürzung versuchen zu nehmen. Dass es besser ist, als sich alles einheimsen zu wollen. Da kennt man auch einige, nicht? Die immer alles zu mir und sich durch Lügen einen großen Reichtum erwirtschaften. Ehrlich mit den Mitmenschen umzugehen, vor allen Dingen mit unserem Ehepartner, haben wir schon festgestellt, und den Eltern, Freundeskreis, ist viel besser als ein Leben des Versteckens. Die beste Lebensweise ist Ehrlichkeit auch gegen Gott, weil ihm gegenüber ehrlich zu sein, ist manchmal auch schwer, aber wenn man ganz im Verborgenen ist, ist es manchmal auch leichter, habe ich festgestellt, ihm das alles zu sagen, wenn wir es keinem Menschen mitteilen können. Und dann auch wieder freier zu sein. Also, ehrlich zu sein, doch ganz einfach. Oder mit dem Kanzlerwort, ja, wir schaffen das. Vielleicht, aber diesmal auch wirklich und ehrlich. Und dadurch erweisen wir Gott die Ehre und Treue. Denn er ist die Wahrheit und kennt uns und liebt uns. Ich bete noch. Herr, wir danken dir und wir lieben dich und wir vertrauen dir, Herr Jesus. Wir wollen dir treu sein. Wir beten im Namen von Jesus, dass du uns hilfst. Herr, wir wollen uns dieser Sache stellen mit der Ehrlichkeit, auch wenn sie uns manchmal Angst macht oder uns zu überfordern droht. Wir wollen ehrlich leben und ehrlich handeln, ehrlich reden, in jedem Lebensbereich. Herr, wir lieben dich und beten dich an im Namen von Jesus. Amen.